SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen. Elisa Hofen.
Schönen guten Morgen.
Sehr schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen?
Sehr gut. Hab heute endlich mal richtig durchgeschlafen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Tun Sie das sonst nicht?
Ich habe 4-jährige Zwillinge. Da ist das immer noch schwierig, leider.
Ich weiß, wovon Sie sprechen. Sie sind jetzt zurzeit wirklich eine sehr gefragte Person, denn Sie äußern sich immer wieder, weil Sie Juristin sind und in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder zu aktuellen Rechtsfällen. Und da müssen wir jetzt natürlich, weil auch gleich sehr viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer dazu kamen, zu einem sehr traurigen Anlass, nämlich der Fall der 12-jährigen Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Das Mädchen wurde am Samstag tot aufgefunden, mutmaßlich getötet mit einem Messer durch zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Da ist man jetzt natürlich in allererster Linie mal mit den Gedanken bei den Angehörigen. Wir sind beide Eltern, das ist fürchterlich. Und die beiden mutmaßlichen Täterinnen, die sind nicht strafmündig. Das heißt, sie haben keine Strafe zu befürchten. Und vielerlei Aussage war da auch schon, na, da kann man nichts machen. Kann man da wirklich nichts machen?
Ja, das ist richtig. Also wir gehen davon aus, das steht ganz klar in unserem Strafgesetzbuch, dass wir sagen, Kinder unter 14 Jahren sind schuldunfähig. Das heißt, wir gehen davon aus, und das ist auch eine so eine unwiderlegliche Vermutung, da kann man dann auch kein gegenstehendes Gutachten einreichen oder ähnliches, dass ein Kind in dem Alter Recht und Unrecht nicht in der Form unterscheiden kann. Dass ein Kind im Alter noch nicht wirklich versteht, was ist da dem Opfer, der Familie und der Gesellschaft angetan hat. Ja, und das hat zur Folge, dass wir nicht mal ein Verfahren gegen dieses Kind führen dürfen, auch nicht Ermittlungsmaßnahmen ergreifen, die sich gegen dieses Kind als solches richten. Ja, und wir dürfen es nicht vor Gericht stellen und nicht verurteilen.
Also da gibt es auch keinen Ermessensspielraum, keinerlei Möglichkeiten. Was kann man machen? Also ist es wirklich so, dass man dann gar nichts machen kann?
Ja, die einzigen Instrumente, die dann dem Staat noch verbleiben, sind die dann des Jugendrechts oder der Jugendhilfe. Das sind aber eher unterstützende Instrumente. Also da geht es vor allem darum zu schauen, wie kann man den Kindern helfen? Also was kann man tun, die im Zweifel zu ihrem eigenen Schutz aus der Familie nehmen, unterbringen? Wenn man zum Beispiel psychische Störungen feststellen würde, dann wäre auch eine Unterbringung einer Klinik möglich. Aber das sind recht hohe Hürden. Und da geht es, wie gesagt, nicht um Sanktionen, sondern eher darum, mit ihnen zu arbeiten.
Mal Ihre persönliche Einschätzung, auch als Mutter. Wir haben von Sabrina Schulte aus Freiburg die Nachricht bekommen. Ich bin selbst Mutter von zwei Mädels, die unter 14 sind und merke eindeutig, dass die ganz genau wissen, was sie tun oder nicht. Wie kann man das ermessen? Ab wann weiß denn ein Jugendlicher oder ein Kind, was es tut?
Ja, das ist natürlich eine Frage eigentlich für Psychologen, Kinderpsychologen. Da gibt es aber auch viele Stimmen, die sagen, die Grenze bei 14 Jahren ist willkürlich. Ab 12 Jahren da würde man keinen Unterschied sehen zwischen 12, 13 oder 14-Jährigen. Auch ein Blick auf andere Länder zeigt das ja. Also zum Beispiel in Frankreich oder in den Niederlanden ist die Strafmündigkeit bei 12 Jahren, in Großbritannien oder der Schweiz sogar ab 10 Jahren. Und man würde ja in jedem Fall immer eine Einzelfallprüfung vornehmen. Also auch in dem Fall mal gucken, ist dieses konkrete Kind wirklich in der Lage gewesen, Recht und Unrecht da zu unterscheiden. Also insoweit spricht aus psychologischer Sicht, soweit ich das überblicke, nichts dagegen, auch die Grenze abzusenken.
Ja, aber muss man da nicht mal ran? Also da gibt es noch eine Nachricht von Thomas Blobi aus Pforzheim, der sagt, wie steht Frau Hofen dazu, dass unter 14-Jährige immer noch strafunmündig sind, haben wir gerade gehört. Der Entwicklungsstand dieses Gesetzes, der ist ja ungefähr 100 Jahre alt, von 1923, sagt er. Erstmal die Frage, stimmt das so?
Das stimmt. 1871, als unser StGB erlassen wurde, da war die Grenze noch bei 12 Jahren, dann wurde auf 14 Jahre angehoben, dann wurde wieder im Nationalsozialismus auf 12 Jahre gesenkt und seit 1953 gilt jetzt wieder konstant 14 Jahre. Deswegen klar, natürlich, das Gesetz ist alt, man muss das im Lichte neuer psychologischer Erkenntnisse sicher mal evaluieren. Was man aber auch, worauf man auch achten muss, ist, dass man jetzt nicht in der Hitze der aktuellen Diskussion und im Lichte der Empörung, also der Fassungslosigkeit, die wir haben, jetzt irgendwelche vorschnellen Entscheidungen trifft. Aber ich finde schon, dass auch der Justizminister es ernst nehmen sollte, dass das Gerechtigkeitsempfinden der allermeisten Menschen natürlich sehr stark herausgefordert wird, wenn die Konsequenz ist, dass die Mörderinnen von Luise im Zweifel nur die Schulklasse wechseln. Ja, also da muss man nüchtern und sachlich drüber sprechen und auch drüber reden, was machen wir dann mit 12-jährigen Mädchen, die so eine Tat begehen? Wollen wir sie wirklich in ein Gefängnis stecken mit 18, 19-Jährigen? Ist das der richtige Weg? Welche vielleicht sensibleren Maßnahmen gibt es? Denn unser aller Interesse besteht ja auch darin, dass diese Mädchen nicht wieder straffällig werden.
Elisa Hofen ist zu Gast in SWR 1. Leute, ich zähle es mal auf. Professorin für Strafrecht, Elisa Marie Hofen, 40 Jahre alt, 2002, Abitur in Berlin, Notendurchschnitt 1,0, dann Jurastudium, Examen mit Absolventenpreis, Auslandsaufenthalte für die Forschung, Promotion mit Auszeichnung. Gerade mal 2 Jahre danach kommt die Juniorprofessur und es geht bis heute so weiter. Sie wissen, was jetzt kommt, ne?
Was denn? Ein Applaus?
Nee, mir ist aufgefallen, dass sie das Abitur erst mit 21 gemacht haben.
Nein, gar nicht wahr, das stimmt nicht. Das, das sind Fake News, ja, ganz normal mit 19, also keine faule Zeiten dazwischen.
Gut, also gehabt. Eine echte Bilderbuchkarriere, muss man sagen, haben sie hingelegt. Man sagt, sie brennen für das Recht. Warum?
Das stimmt. Also tatsächlich finde ich das Recht und gerade das Strafrecht wirklich einen unheimlich spannenden Bereich, weil er so viele Bezüge hat zu unserer Gesellschaft. Gerade das Strafrecht ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Wir verhandeln im Strafrecht die ganz grundlegenden Konflikte, die sich bei uns zeigen. Das hat ja gerade der Fall, über den wir eben schon gesprochen haben, der Fall Luise deutlich gemacht. Die Menschen sind empört von Straftaten. Sie wollen eine staatliche Reaktion und wir müssen darüber sprechen, was ist angemessen? Wie kann man auch aus dieser Empörung herausgehen, eine gute Lösung finden für die Gesellschaft. Und im Strafrecht geht es natürlich um Mord, Totschlag. Deswegen finden auch meine Studierenden das immer super, im ersten Semester Strafrecht zu machen. Aber es ist viel mehr als das. Also es hat ganz viel mit Moral, mit Ethik zu tun, mit der Frage, wie gestalten wir eigentlich unser gesellschaftliches Zusammensein.
Ja, also ich meine, gerade an diesem Fall Luise kommt ja wieder komplett zur Geltung, dass ein solches Strafdelikt für große Emotionen sorgt und auch ein sehr ernstes Thema ist. Mhm. Wenn Sie jetzt so an Ihrer Uni am Schreibtisch sitzen, beschäftigt Sie sowas dann? Denken Sie über sowas viel nach?
Tatsächlich ja. Also ich habe mich auch viel mit Sexualdelikten, auch Verbrechen gegen Kinder beschäftigt. Und das sind dann schon Sachen, die man mitnimmt, die wahnsinnig wichtig sind, dass man sich damit beschäftigt, dass man überlegt, wie kann man das gut regeln. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich auch die einzelnen Fallschilderungen, denen kommt man nicht vorbei. Die nimmt man mit. Also bestimmte Bilder habe ich im Kopf und die gehen auch nicht ganz weg.
Hm. Sie waren ja selber viel im Ausland. Hm. Sie haben viel geforscht. Sie waren in Cambridge, Kambodscha, nochmal in den USA, Harvard. Was haben Sie da so über die Rechtsprechung im Ausland gelernt? Sie haben es vorhin kurz angedeutet in Bezug auf das, auf die Strafmündigkeit, dass die in den Niederlanden zum Beispiel bei 12 Jahren liegt. Gibt es da deutliche Unterschiede?
Ja, also meine Haupterkenntnis war in der Regel, dass ich auf einmal ganz glücklich war mit unserem deutschen System. Also gerade in die Zeit in den USA hat mir dann doch gezeigt, dass jedenfalls ich, klar, man kommt natürlich auch mit den eigenen Vorstellungen dort an, dass ich denke, wir leben in einem ziemlich guten Land, mit einem wirklich guten Rechtssystem. Also dass auch die Härte, die wir in Anbetracht von schwersten Verbrechen oft fordern, und das geht mir auch so, dass man von bestimmten Verbrechen hört und erstmal denkt, welche Strafe kann da überhaupt noch angemessen sein? Da fällt einem gar nichts ein. Aber dass wir mit unserem recht überlegten System, das auch Resozialisierung im Blick hat, dass wir damit insgesamt sehr gut fahren. Und dass trotz aller völlig berechtigten Wut unser System sehr, sehr vernünftig und rational ist. Und man zum Beispiel in den USA, wo ich viel war, man sieht, dass diese sehr, sehr starke Härte vielleicht auf den ersten Moment befriedigend ist, aber langfristig zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt, zu überfüllten Gefängnissen und zu mehr Kriminalität. Also ich habe immer was Gutes mitgenommen eigentlich.
Ja, Sie sind an der Uni tätig als Professorin, haben da einen Lehrstuhl, aber Sie sind auch als Richterin an das Sächsische Verfassungsgericht berufen worden. Das ist aber eine große Verantwortung.
Ja, das stimmt. Und ich war auch sehr froh darüber, weil das nochmal eine ganz andere Facette bietet. Wir hatten natürlich dann mit der Corona-Zeit gleich einen guten Einstieg mit wirklich vielen wichtigen Verfahren und Anträgen. Und ja, das ist dann halt nochmal ein anderer Bereich der Gesellschaft.
Elisa Hofen, Professorin für Strafrecht in SWR1. Leute, es gibt ja immer wieder Straftaten, die in der Öffentlichkeit so stehen und für kontroverse Diskussionen sorgen. Sicher einer der bekanntesten der letzten Jahre ist der Berliner Kudamm-Raser-Prozess. Da rasen zwei junge Männer aus der Berliner Raserszene in einem illegalen Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm, beschleunigen auf über 150 km/h, überfahren etliche rote Ampeln und einer von beiden kollidiert dann mit dem Wagen eines 60-Jährigen, der noch an der Unfallstelle stirbt. Beide Männer werden dann wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Stimmt nicht, weil einer von beiden nicht zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Aber dieses Urteil, das wurde viel diskutiert. Ist das richtig aus der heutigen Sicht, Frau Hofen, dass man das vielschichtig diskutiert hat?
Unbedingt. Die Raserfälle haben ja für wahnsinnig viel Empörung und Diskussion gesorgt. Sie erinnern sich vielleicht, dass es davor ja auch den Kölner Raserfall gab, der ganz anders ausging, nämlich mit Bewährungsstrafen. Ja, also das war ein ganz, ganz ähnlich gelagerter Fall. Und der Haupttäter ist dort mit 2 Jahren auf Bewährung weggekommen. Das hat natürlich für ganz viel Aufregung gesorgt. Und nicht viel später kam der Berliner Raserfall und auf einmal haben wir lebenslange Freiheitsstrafe.
Warum gibt es da so einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen, die auch zeitlich noch so nah beieinander liegen?
Genau, das ist spannend. Und da sieht man wirklich auch die Feinheiten und die Komplexität auch unseres Rechts. Denn in dem Kölner Fall haben die Richter gesagt, die haben nicht vorsätzlich gehandelt. Also Vorsatz bedeutet in seiner untersten, schwächsten Form, dass ich billigend in Kauf nehme, dass ein anderer Mensch stirbt. hingegen grob fahrlässig handle ich dann, wenn ich immer noch darauf vertraue, es wird schon alles gut gehen. Ja, und im Kölner Fall haben die Richter nach der Beweisaufnahme gesagt, die haben das nicht in Kauf genommen, dass ein anderer Mensch stirbt. In Berlin hingegen hat man gesagt, also wer mit dem Tempo über eine rote Ampel fährt, der muss damit rechnen, dass ein anderer kreuzt, der hat das blinkend in Kauf genommen. Und Sie sehen, dieser filigrane Unterschied in dem, was sich die Täter möglicherweise gedacht haben, denn wir wissen es ja nicht sicher, der unterscheidet dann, ob ich eine Bewährungsstrafe bekomme oder lebenslang ins Gefängnis gehe. Das ist natürlich schwer zu erklären.
Die öffentliche Empörung, die gab es ja bei beiden Fällen. Nur beim ersten, bei dem Kölner Fall war es eben so, dass man sich darüber empört hat, jetzt laufen diese beiden Täter einfach so wieder aus dem Gerichtssaal raus, haben ihre Strafe praktisch abgesessen, kriegen den Rest auf Bewährung. Kann man sagen, dass die Justiz auch von solchen öffentlichen Diskussionen beeinflussbar ist? Wurde da vielleicht in Berlin das Exempel für Köln statuiert?
Also ich glaube, Richter sind ja auch nur Menschen. Und dass das schon auch eine Rolle spielt. Man hat gesehen, dass nach diesem Kölner Verfahren die weiteren Raser-Prozesse deutlich anders geendet haben. Also nicht alle mit lebenslanger Freiheitsstrafe. Denn das war natürlich eine Rechtsfrage. Die Berliner Richter sagt, nein, wir sind hier im Vorsatz. Dann sind wir Mord und dann können wir in Deutschland gar nichts anderes machen als lebenslange Freiheitsstrafe. Dann haben wir gar keinen Spielraum. Das ist dann zwingend. In anderen Verfahren, wo man auch gesagt hatte, ach naja, das ist wohl noch nicht Vorsatz gewesen, Fahrlässigkeit, haben wir aber trotzdem deutlich härtere Strafen dann beobachtet. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Richter auch gesehen haben, wie die Öffentlichkeit auf das Kölner Urteil reagiert hat. Und das ist vielleicht auch richtig. Ja, denn das Kölner Urteil war auch in meinen Augen deutlich zu milde und hat das Unrecht dieser Tat nicht hinreichend abgebildet.
Woran liegt das? Also nochmal, in dem einen Fall, Sie haben gesagt, da gibt es einen kleinen minimalen Unterschied, aber es gibt ja auch noch einen Ermessensspielraum. Welche Rolle spielt der in so einem Zusammenhang?
Also der Ermessensspielraum bei dieser grundsätzlichen Frage Köln versus Berlin, den gab es praktisch nicht. Ne? Denn wenn ich als Richter davon ausgehe, das war Vorsatz, dann bin ich zwingend im Mord. Habe ich keinen Spielraum mehr. Ja, natürlich in der Bewertung, ist das jetzt Fahrlässigkeit oder ist das Vorsatz, ne? Da gibt es natürlich Spielräume. Natürlich, Gerichte müssen das dann anhand der äußeren Umstände bewerten und versuchen, in den Kopf des Rasers zu schauen. Wir haben aber erhebliche Spielräume, wenn wir halt unterhalb dieser Schwelle sind. Also wenn wir sagen, das ist jetzt eine fahrlässige Tötung oder es gibt jetzt ja ein neues Gesetz, Kraftfahrzeugrennen, illegale Kraftfahrzeugrennen, da habe ich dann großen Spielraum bei der Bemessung der Strafe.
Im Nachgang von Berlin ein neues Gesetz?
Genau, also das war im Nachgang von Köln, da ging das schon los, dass man gesagt hat, wir brauchen einen eigenen Straftatbestand. Also die Politik reagiert auf solche Fälle auch.
Also man kann sagen, dass dieses Urteil in Berlin, jemand, der gerast hat und dann einen tödlichen Unfall verursacht hat, des Mordes zu verurteilen, das war ein Präzedenzfall.
Naja, das hat zumindest eine Diskussion ausgelöst. Ne? Also es hat dazu geführt, dass man sagt, also diese Raserfälle, die sind immer häufiger und wir müssen reagieren. Die Menschen sind wütend über diese Taten und der Gesetzgeber hat gesehen, dass seine Instrumente nicht gut funktionieren. Also entweder Mord oder nur fahrlässige Tötung, das bildet das besondere Unrecht nicht ab. Und das haben wir eine eigene Norm geschaffen. Und das ist es, was wir auch eingangs besprochen haben, was so spannend am Strafrecht ist. Das Strafrecht reagiert auf gesellschaftliche Prozesse. Sagt, wir haben ein neues Kriminalitätsphänomen. Diese Raser, das wird mehr. Und da müssen wir eine Antwort drauf finden. Und das hat der Gesetzgeber dann getan.
Wir sind bei SWR1 Leute mit Elisa Hofen, Strafrechtlerin von der Universität in Leipzig. Und wir sind dabei, interessante Fälle durchzusprechen. Da haben Sie nämlich einige von aufgeschrieben, auch in einem Buch, das Sie geschrieben haben. Sie beschäftigen sich schon relativ lange mit diesen Fällen, die tatsächlich in der Öffentlichkeit für Diskussionen sorgen. Und da haben wir jetzt natürlich im Zuge des Falls Luise, über den wir auch am Anfang gesprochen haben, der ja wirklich sehr erschütternd ist, wo zwei 12-Jährige mutmaßlich ein Mädchen getötet haben, haben wir einen Fall aus 2019. Da wird eine junge Frau in Mülheim an der Ruhr von 5 Jungen in einen Hinterhalt gelockt und vergewaltigt. Zwei der Täter sind gerade mal 12 Jahre alt. Wir haben gerade darüber gesprochen, Strafmündigkeit beginnt mit 14 Jahren. Kann man eigentlich so eine Verrohung feststellen bei Jugendlichen?
Also zumindest geben unsere Daten das nicht her. Ja, das wird jetzt ja natürlich viel gesagt, das nimmt alles zu. Aber die Daten, die wir haben, wo wir aber auch zugeben müssen, die sind defizitär, weil Straftaten von Kindern nicht, also die werden in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst, aber natürlich auch nur in beschränktem Maße, weil ja sich daran nun mal nichts knüpft. Ja, aber diese Daten zeigen eigentlich eher einen Rückgang, sowohl bei der Kriminalität von Kindern als auch bei Jugendlichen. Eine Ausnahme gibt es im Sexualbereich, da haben wir jetzt mehr Straftaten durch Kinder zu verzeichnen in den letzten Jahren.
Es gibt ja immer wieder dann solche Fälle, die dann für eine hohe Aufmerksamkeit auch sorgen. Wie ist es denn mit der Intensität von Taten? Also werden die Taten vielleicht nicht häufiger, aber dafür brutaler?
Also das können wir nicht wirklich sagen, ne? Weil wir solche Statistiken nicht haben. Ich würde allerdings eher denken, dass wir mehr über diese Taten erfahren, mehr darüber berichtet wird. Wir haben einfach auch ein ganz anderes Konsumverhalten, was das angeht. Ne? Durch die sozialen Medien erfahren wir von Details relativ schnell. Wir werden ja auch bombardiert dann mit Informationen zu dieser einen Tat. Es ist viel präsenter als noch vor 20 Jahren, wo man dann ja vielleicht einen Bericht im Fernsehen gesehen hat oder einen Zeitungsartikel. Jetzt wird in den sozialen Medien darüber nonstop gesprochen. Also diese Taten, die gehen uns ja einfach jetzt mehr an. Also sie sind näher. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Unterschied.
Im Zusammenhang jetzt mit dem Fall Luise aus Freudenberg, mit dem Mord an ihr, haben wir viele Zuschriften bekommen. Und häufig ist jetzt der Satz gefallen, was ist denn mit dem Satz Eltern haften für ihre Kinder? Was ist mit dem aus juristischer Sicht?
Also im Strafrecht gilt er nicht. Ja, im Strafrecht haftet jeder nur für sich selbst. Also man muss bei jedem Menschen genau schauen, hat er einen Straftatbestand verwirklicht. Und da wird bei den Eltern wohl nichts bei rauskommen. Es gibt natürlich Möglichkeiten der Beteiligung an einer Straftat, aber dafür gibt es ja hier gar keine Indizien. Also insoweit, dass man die Eltern moralisch, aber da wissen wir natürlich viel zu wenig, ne, aber moralisch in Anspruch nimmt, man sagt, also offenbar ist in der Erziehung was falsch gelaufen, das sind bisher nur Spekulationen. Das ist das eine. Strafrechtlich gibt es da keine Handhabe.
Reden wir nochmal konkret drüber, die Strafmündigkeitsgrenze herabzusetzen, zum Beispiel auf 12 Jahre, so wie in den Niederlanden. Mhm. Gibt es da gute Gründe dafür?
Ich denke, es gibt Gründe dafür und ein wichtiger Grund ist tatsächlich in meinen Augen auch, dass die Menschen ein ganz starkes Gerechtigkeitsgefühl haben, denken, das kann nicht die Folge sein, dass so eine Tat völlig ungesühnt bleibt. Man muss allerdings das auch sehr differenziert sehen. Es kann nicht richtig sein oder es wäre jedenfalls hochproblematisch, jetzt einfach ins Gesetz 12 Jahre zu schreiben. Denn wollen wir tatsächlich jede 13-jährige Ladendiebin vor ein Strafgericht stellen? Strafen haben auch nachteilige, sehr nachteilige Wirkungen, gerade auf junge Menschen.
Sie sagen jetzt Ladendiebstahl, weil das der häufigste
Delikt bei Kindern in dem Alter. Das ist ein ganz häufiges Delikt und das hat auch viel mit Erprobung zu tun, Grenzen austesten. Das gehört dann auch bei vielen zur Entwicklung dazu und das zu kriminalisieren, das wäre einfach auch strategisch nicht besonders schlau. Das heißt, wenn, dann sollten wir es beschränken auf wirklich schwerste Taten, weil die auch nichts Kindliches mehr haben, wie Vergewaltigung, der Fall, den wir in unserem Buch beschreiben, oder Tötungsdelikte.
Gibt es denn auch Gründe dagegen?
Ja, natürlich gibt es auch Gründe dagegen.
Die Strafmündigkeit runterzusetzen? Ja. Welche Gründe würden dagegen sprechen?
Also zum einen muss man natürlich sagen, eine Grenze muss das Strafrecht immer irgendwo ziehen, wenn wir nicht auch 6-Jährige vor Gericht stellen wollen. Wenn wir die Grenze auf 12 herabsetzen, was ist dann, wenn ein 11-Jähriger eine Tat begeht? Wollen wir immer weiter runtergehen?
Also es bleibt am Ende irgendwie willkürlich.
Ja, natürlich. Ja, es bleibt willkürlich. Beziehungsweise muss man immer dann auch auf den Einzelfall schauen und sich das Kind ansehen, was dahinter stand.
Es kommt gerade noch ganz frisch eine Frage rein zum Fall des getöteten Mädchens. Wäre es möglich, zivilrechtlich, Stichwort Schadenersatz, an die Eltern der beiden Mädchen heranzutreten? Das möchte Markus Slaby wissen.
Also ich bin jetzt keine Zivilrechtlerin im Detail, aber ja, Zivilrecht ist grundsätzlich möglich. Also da gelten nicht dieselben Altersgrenzen wie im Strafrecht. Aber man muss natürlich auch da ganz konkret schauen, ist den Eltern etwas vorzuwerfen? Ja, also haben die wirklich jetzt auch ganz konkret mit Blick auf diesen Fall etwas falsch gemacht? Grundsätzliche Erziehungsschuld, das gibt es nicht.
Aber auch da muss man ja wirklich dann auch mal abwarten, welche Informationen werden da noch kommen, bevor man jetzt da auch eine Vorverurteilung durchführt.
Richtig, das finde ich auch wichtig.
Ist das generell ein Problem, dass wir zu wenig Informationen oft haben, bevor wir dann urteilen schon über einen Fall?
Das ist auch in diesem Fall ganz schön zu sagen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ich habe den Fall natürlich auch gleich beobachtet und ich analysiere immer die Kommentare in sozialen Medien. Und die ersten Reaktionen waren, das war doch sicher wieder ein Geflüchteter. Ja, also bevor man wusste, dass es junge Mädchen waren, war das sofort die Zuschreibung. Und es begann in vielen Kommentaren sofort eine Diskussion über Integration, Ausländerpolitik. Und obwohl man da noch überhaupt nichts wusste, wie wir jetzt sehen, das hatte damit überhaupt nichts zu tun. Da müssen wir uns vielleicht auch selbst ein bisschen disziplinieren und sagen, warten wir mal ab, bringen wir ein bisschen Ruhe rein. Trotz aller völlig berechtigter Empörung schauen wir erstmal, was ist da wirklich passiert, bevor wir uns dann aufregen.
SWR1, Leute, einer Umfrage eines bekannten Rechtsschutzversicherers zufolge halten knapp 54% der Bevölkerung in Deutschland die Verurteilungen für zu mild. Knapp 70% vertrauen der Justiz, zwar grundsätzlich, halten die Gerichte in Deutschland aber für überfordert. Die Strafrechtlerin Elisa Hofen ist zu Gast. Sind die Gerichte in Deutschland überfordert?
Ja, überfordert. Auf jeden Fall gefordert, würde ich sagen.
Das ist jetzt diplomatisch.
Das ist also diplomatisch, bewusst diplomatisch, ja. Weil ich also natürlich nicht für alle Richterinnen und Richter sprechen kann. Aber tatsächlich hört man natürlich immer wieder, auch aus einzelnen Gerichtsbezirken, dass man mit der Arbeit kaum noch hinterherkommt. Man braucht dringend mehr Personal, wenn man das bewältigen will, wenn man die Verfahren auch zeitnah abschließen will. Und das ist schon ein Problem, über das wir auch seit vielen Jahren reden. Es dauert zu lange. Ja, jemand begeht eine Straftat und ein Jahr später kommt zum Verfahren. Da ist so viel passiert in der Zeit. Dann ist die Strafe auch nicht mehr eine direkte Antwort, die der Staat aber eigentlich geben muss.
Diese Tatsache, dass die von der Justiz verhängte Strafen in bestimmten Fällen von der Bevölkerung als zu mild wahrgenommen werden, das können wir auch hier sehen in unserem Hörerinnen und Hörer-Feedback. Also da gibt es ganz viel. Zum Beispiel ist da auch mal von Auspeitschen die Rede und aktiver Abschreckung und der Tatsache. Also da ist schon, die Wahrnehmung ist schon auf jeden Fall da. Woher kommt das?
Ja, die Wahrnehmung ist auf jeden Fall da. In unserer Umfrage, die wir gemacht haben, waren die Zahlen sogar noch höher. Waren wir bei knapp 70% der Menschen, die gesagt haben, die deutsche Justiz ist zu milde. Das hat ganz viele Gründe. Vor allem aber den, dass wir über Straftaten natürlich nur durch die Medien erfahren. Die wenigsten von uns sitzen im Gerichtssaal und bekommen wirklich mit, was da passiert. Ja, und dann liest man von einer schrecklichen Tat, den Folgen für das Opfer. Und das war's. Und dann hört man, oh, 2 Jahre auf Bewährung oder nur 4 Jahre. Und fragt sich, wie kann das sein? Weil die Taten häufig so schrecklich klingen, dass eigentlich nichts angemessen wäre, also dass einem gar nichts mehr einfällt, was man dann noch als gerechte Antwort geben könnte. Wenn man aber im Gericht sitzt, als Richterin, dann hat man natürlich viel mehr Wissen. Man weiß, wie es dazu kam, man kennt die Hintergründe, die Umstände. Die wenigsten Taten passieren ja einfach so. Vieles hat eine Entstehung. Man sieht aber auch den Menschen, man sieht da den Täter vor sich, der ist ja mehr nur als diese eine Tat, die er begangen hat.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Also Sie sitzen ja selbst als Richterin auch im Gerichtssaal. Welche Faktoren spielen denn jetzt bei solchen Urteilen eine Rolle? Also warum sind wir dann manchmal vielleicht auch vorschnell in unseren Urteilen? Wenn Sie sagen, wenn Sie im Gericht sitzen, haben Sie mehr Informationen. Was spielt eine Rolle bei der Urteilsfindung?
Ja, also bei der Strafzumessung, also bei der Frage, wie hoch soll die Strafe eigentlich ausfallen, da guckt man sehr genau auf die Personen des Täters. Und das hat, da können wir gleich auch immer drüber sprechen, nichts mit so einer falschen Täterzentriertheit zu tun, sondern damit, dass ich eine gerechte Strafe für den Tat und den Täter finden muss. Ja, und da sieht man, lassen Sie mich ein Beispiel nehmen, in Fällen von sexuellem Missbrauch sehr häufig, dass die Täter selbst eine ganz, ganz furchtbare Lebensgeschichte haben und selbst Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Das entschuldigt die Tat nicht, in gar keiner Weise. Und natürlich muss sie hart bestraft werden. Aber es ist doch etwas anderes, wenn man sieht, dass dieser Mensch auch sein Leben lang Opfer war. Ja, also das Ganze wird menschlicher, wenn man denjenigen sieht.
Da muss ich jetzt unseren Hörer Friedemann Weiser aus Stuttgart zitieren. Der sagt, wir haben eine Täterjustiz, weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, oh, das muss man jetzt aber mal beachten. Der hat ja so eine schwierige Lebensgeschichte. Das empfinden viele als unfair, denn gerade bei Sexualstrafdelikten ist es ja häufig der Fall, dass wir eine Strafe als ungerecht empfinden, weil eben das, was dem Opfer angetan wird, so schwerwiegend ist. Da werden ja wirklich Leben zerstört. Haben wir eine Täterjustiz?
Das kann man ein Stück weit tatsächlich so sagen. Das liegt daran, dass wir natürlich einen Menschen verurteilen. Also wir als Staat nehmen einen Bürger heraus und sagen so, wir führen gegen dich das Verfahren und wir stecken dich im Zweifel für Jahre ins Gefängnis, nehmen dir deine Freiheit. Das heißt, wir müssen täterzentriert sein. Wir müssen auf diese Person gucken, weil wir mit ihr gerecht umgehen wollen, wenn wir ihre Freiheit nehmen. Aber dieser Impuls, der von vielen Menschen kommt, den kann ich sehr gut nachvollziehen, das Opfer. Ja, denn es gibt immer ein reales Opfer der Tat. Und sehr lange haben wir da weggeschaut. Wir haben sehr lange gesagt, wir müssen das ganz trennen, wir müssen das loslösen, weg von diesem individuellen Konflikt. Aber das Opfer ist nun mal das Opfer dieser Tat. Das hat sich aber in den letzten Jahren auch sehr gewandelt. Also Opferrechte im Verfahren sind deutlich gestärkt worden. Wir haben eine breite Nebenklage, also die Möglichkeit auch als Opfer am Verfahren teilzunehmen, Anträge zu stellen, zu sprechen, Fragen zu stellen. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und gerade bei Sexualdelikten meine ich aber auch, dass wir die schweren Folgen der Taten für die Opfer noch stärker in den Blick nehmen müssen.
Und für das Umfeld.
Ja.
Das sind ja meistens nicht nur, sondern wir haben ein Opfer und dann noch ganz viel drumherum.
Genau, die Angehörigen, Freunde, Familie, da zerbrechen Leben. Und das muss tatsächlich stark berücksichtigt werden. Also da bin ich auch dafür, dass man das sogar noch mehr tun würde.
SWR 1 Leute mit Professor Elisa Hofen, Strafrechtlerin von der Universität in Leipzig. Und wir sprechen über das Rechtsempfinden. Wo sehen Sie denn jetzt zum Beispiel eine zu milde Rechtsprechung in Deutschland? Über welche Bereiche müssten wir da eigentlich mal reden?
Das Problem ist, dass wir sehr wenig darüber wissen, weil wir da ganz wenig Daten erfassen. Also in anderen Ländern gibt es zum Beispiel Strafzumessungsdatenbanken. Da werden alle Urteile eingepflegt. Da kann man dann sehr genau sehen, für welche Tat wird eigentlich was gegeben. Das haben wir in Deutschland nicht.
Warum nicht?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das müssen Sie mal Herrn Buschmann einladen und fragen.
Ich höre da raus, dass Sie sich das eigentlich wünschen würden.
Ja, wir schlagen das auch schon seit langem vor, damit wir überhaupt auch in solchen Diskussionen was sagen können. Wenn zum Beispiel gesagt wird, Kindesmissbrauch wird zu milde bestraft, dann kann ich darauf keine wissenschaftliche Antwort geben, weil ich die Fälle nicht rekonstruieren kann, leider. Dann habe ich auch nur ein Bauchgefühl, eine Intuition. Aber der Punkt Sexual- und Gewaltdelikte, das ist natürlich der, wo die meisten Menschen ein besonderes Störgefühl haben. Mhm. Und wir haben auch mal eine Studie gemacht, da haben wir Richtern und Laien Fälle vorgelegt. Also die gleichen Fälle und sie sollten ein Urteil bilden. Und bei Sexualdelikten, da hatten wir die deutlichste Diskrepanz. Da haben die Laien doppelt so hoch geurteilt wie die Richter.
Ja, da kommen wir jetzt zum Thema Schöffentätigkeit. Mhm. Da kam zum Beispiel eine Anregung von Robert Rafay aus Donaueschingen. Der hat die Schöffentätigkeit da nochmal hervorgehoben und ist der Meinung, dass die Meinung des Volkes bei Urteilsfindungen mehr berücksichtigt werden müsste. Hat er recht?
Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schön, dass wir ihn ansprechen, denn gerade sind ja auch Wahlen zu den Schöffen. Also jeder, der möchte, der mal mitwirken möchte an solchen strafgerichtlichen Urteilen, der kann sich da jetzt bewerben. Und da sieht man aber auch, dass es nicht die Justiz gibt versus die Bürger, sondern wir haben tatsächlich in allen größeren Verfahren, also sobald es über möglicherweise 2 Jahre Freiheitsstrafe geht, haben wir Laien dabei, also Menschen aus der Bevölkerung. Die sind sogar teilweise in der Mehrheit. Am Schöffengericht sitzen 2 Laienrichter und nur 1 Berufsrichter.
Können die den Richter überstimmen?
Natürlich.
Ja. Jetzt aber, um das mal klarzustellen, wenn man sich jetzt als Schöffe bewirbt zum Beispiel, das ist ja dann nicht nur da sitzen und die Meinung sagen, sondern das ist wahrscheinlich auch mit einer gewissen Verantwortung auch verbunden.
Das ist mit einer großen Verantwortung verbunden. Man ist dann wirklich Teil der Justiz, man muss das sehr ernst nehmen. Man darf, muss ein Stück weit auch seine Emotionen dann zurückfahren und ein gerechtes Urteil finden. Aber ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, der vielleicht in der Öffentlichkeit sogar noch deutlicher gemacht werden sollte, ne? Wenn wir immer über die milde Justiz sprechen, dass wir Teil dieser Justiz sind, ja, dass Bürger und Bürgerinnen daran auch mitwirken.
Ich habe noch mal einen Fall von Jutta aus Gaggenau. Die schildert einen schweren Unfall, den es 2019 bei ihr gab und bei dem eine Frau und das Enkelkind tödlich verletzt wurden. Der Pkw-Fahrer war betrunken, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, musste lediglich 3 Jahre ins Gefängnis, weil er vermindert schuldfähig war aufgrund des Alkoholkonsums. Ich gebe das jetzt einfach mal so wieder. Sie findet, das ist nicht nachvollziehbar. Warum wird so etwas nicht strafverschärfend gewertet?
Ja, das ist ein interessanter Fall. Ich kenne natürlich jetzt die Einzelheiten nicht, aber das ist etwas, was ganz regelmäßig auf Unverständnis bei den Menschen stößt, dass Alkohol dazu führt, dass man milder bestraft wird. Das ist tatsächlich im Grundsatz so, wenn man ein bestimmtes Maß der Alkoholisierung erreicht hat, dann sagen wir, man ist dann nicht mehr ganz so steuerungsfähig. Jeder, der mal wirklich betrunken war, weiß, dass die Hemmschwelle ist niedriger, man achtet nicht mehr so auf sein Umfeld, wie man es vielleicht sonst täte, und dem tragen wir im Strafrecht natürlich Rechnung, müssen wir. Es gilt der Schuldgrundsatz. Man sagt, man ist dann nicht mehr in der gleichen Weise in der Lage, Recht und Unrecht einzusehen. Ja, das spielt insoweit schon eine Rolle. Das führt zu milderen Strafen. Auf der anderen Seite, in diesem Fall hat es aber auch sich strafverschärfend ausgewirkt. Also man hat hier beide Richtungen. Denn er wurde ja dann auch verurteilt wegen dieser alkoholbedingten Fahrt. Ja.
Und 3 Jahre, wie beurteilen Sie das Strafmaß?
Das dürfte relativ normal sein. Also da gibt es auch mildere Urteile.
Ich habe noch mal eine andere Frage, die auch viele Menschen umtreibt. Karl-Heinz Heil aus Lörrach, der möchte wissen, warum dürfen Täter im Gericht ihr Gesicht verbergen? Ist das mit Persönlichkeitsrecht zu vereinbaren?
Genau darum geht's, ne? Dass man sagt, also auch Menschen, die schwerste Straftaten begangen haben, und man muss ja sagen, in dem Fall sind sie ja noch nicht verurteilt, sie sind ja nur Beschuldigte, nur Angeklagte, die haben natürlich auch ein Recht darauf, nicht in der Öffentlichkeit in der Form porträtiert zu werden.
Ja, und das ist auch Teil einer Entemotionalisierung, die vielleicht dann auch wichtig ist.
Genau.
Für die Rechtsprechung?
Ja, das ist auch wichtig, ne, dass wir diese Verfahren, so emotional sie sind, nichts belastet uns ja so sehr wie schwerste Straftaten. Wir müssen trotzdem versuchen, nüchtern ein Urteil zu fällen. Ne?
Es braucht ein Strafrecht, auch für den Tierschutz. Das sagt die Juristin Elisa Hofen heute zu Gast in SWR1, Leute. Der Grund dafür, Sie haben untersucht, Frau Hofen, warum trotz eindeutiger Beweislage kaum Urteile gegen Tierquälerei im großen Stil bei Nutztieren ausgesprochen werden. Frau Hofen, warum nicht?
Ach, das ist ganz schön schwierig. Auf verschiedenen Ebenen haben wir da Probleme beobachtet. Also wir haben uns Verfahren in verschiedenen Staatsanwaltschaften angeschaut und gesehen, dass es zum einen schon ganz häufig kaum zu Anzeigen kommt. Es gibt sehr wenige Kontrollen der Betriebe. Also in Deutschland im Schnitt alle 17 Jahre wird mal ein Betrieb überhaupt kontrolliert. Ja, und wenn die Veterinärbehörden das tun, dann leiten sie sehr häufig auffällige Sachverhalte gar nicht weiter an die Staatsanwaltschaft. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, durchaus auch politische. Und bei der Staatsanwaltschaft wird dann das Allermeiste eingestellt. Sehr häufig, wenn man sagt, ach na ja, man weiß dann doch nicht, ob das einzelne Tier wirklich gelitten hat oder Schmerzen hatte. Die Tiere sind dann ja auch tot.
Also wir reden jetzt tatsächlich über was ganz anderes, nämlich über das Tierrecht. Wie kamen Sie darauf?
Also tatsächlich hatte mich das immer schon umgetrieben, auch einfach als jemand, der immer gerne Fleisch gegessen hat. Wie gehen wir eigentlich mit den Tieren um, deren Fleisch wir essen, deren Produkte wir nutzen? Und es wurde immer darüber spekuliert. Man sagt, müssen wir unser Tierschutzstrafrecht ändern oder ist es gut so? Und spekulieren muss man nicht, man kann sich das auch mal ansehen. Und deswegen haben wir dann eine richtige Studie gemacht.
Große Nutztierbetriebe, haben Sie mit kleineren verglichen? Sie haben Interviews geführt. Und haben sich wirklich ein Bild von professioneller Tierquälerei auch gemacht. Was haben Sie da genau rausgefunden?
Also wir haben gesehen, dass tatsächlich ein großer Unterschied im Umgang mit Tieren in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung versus unseren Heimtieren besteht, der so im Recht gar nicht angelegt ist. Ja, also unser Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes, der Tierquälerei unter Strafe stellt, der unterscheidet nicht zwischen dem Hund und der Kuh. In der Praxis ist das ein riesiger Unterschied. Wenn wir tatsächlich Verurteilungen haben, dann ist das häufig, weil jemand einen Hund getreten hat oder eine Katze geschlagen. Aber mit Tieren in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, ja, gehen wir sehr schlecht um in Deutschland und das wird auch nicht geahndet.
Auch die Justiz tut das. Wie erklären Sie sich da die Zurückhaltung der Behörden und der Justiz, wenn es um das Tierwohl von Nutztieren geht? Weil von denen ernähren wir uns ja auch zum Teil. Also das betrifft ja dann auch wieder den Menschen.
Das stimmt. Das hat vielschichtige Gründe. Einer liegt aber tatsächlich auch im Recht. Unser Recht ist nicht gut gemacht dafür. Also wir müssen, um bestrafen zu können, wirklich ganz konkret nachweisen, diesem Tier wurde durch die Handlung des Täters erheblichen Schmerzen oder Leiden zugefügt. Das ist aber in dieser Kausalität häufig gar nicht so leicht zu sehen. Also wir haben dann Videoaufnahmen von Tierschutzorganisationen, die zeigen, wie schlecht die Tiere gehalten wurden und auch entgegen aller Vorgaben, die dafür bestehen. Und trotzdem sagt dann die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, können wir jetzt wirklich nachweisen, dass dieses konkrete Tier gelitten hat?
Aber diesen Tierschutzorganisationen wird ja häufig ideologisches Vorgehen vorgeworfen. Können Sie das bestätigen durch Ihre Studie?
Natürlich ist da ein starker politischer Aktivismus dahinter, aber das ist ja nicht per se schlecht. Also ich halte den Umgang mit Tierschutzorganisationen in dem Kontext für eher problematisch. Niemand wird auf die Idee kommen, mit dem Kinderschutzbund so umzugehen. Tatsächlich wurden Anzeigen oft nicht ernst genommen. Die haben ein Video und Bildmaterial geliefert. Es gab in keinem der Fälle, die wir gesehen haben, Nachfragen. Sagte, wo genau ist das her, etc. Man hat es weitgehend ignoriert. Und das ist schon ein Problem, denn wer, wenn nicht die Organisationen, können für die Tiere sprechen.
Sie haben gesagt, unser Rechtssystem ist auf den Menschen konzentriert, also anthropozentrisch. Die Natur und auch die Tiere werden nicht als gleichberechtigter Partner angesehen. Müssen wir das ändern?
Ach, so werden wir das nie ändern. Wir Menschen lieben uns am meisten. Das ist ja vielleicht auch ganz, ganz richtig so. Aber wir sollten die Lebewesen, gerade wenn wir sie ja auch benutzen, doch mehr wertschätzen. Und wir müssen da umdenken. Wir können also diese unvorstellbare Zahl von 700 Millionen Tieren, die jedes Jahr in Deutschland geschlachtet werden, die ist extrem hoch. Und in der Form können wir Tiere auch nicht angemessen halten.
Die Tierrechtecharta?
Ja,
ist das Richtige? Oder ist das Utopie, was ich jetzt gerade hier rede?
Ich glaube, es entwickelt sich ja in die Richtung. Wir werden ja sensibler im Umgang. Und aus strafrechtlicher Sicht gäbe es einfache Mechanismen, wie man das effektivieren könnte. Man könnte zum Beispiel sagen, dass bestimmte Haltungsbedingungen, wenn die nicht eingehalten werden, ja, wenn eine Sau zu wenig Platz hat, um zu liegen, dass das gleich strafrechtlich sanktioniert wird. Und wir dann nicht diesen Umweg machen müssen, hat sie auch wirklich gelitten. Mhm. Ja, also das lässt sich eigentlich ziemlich schnell ändern.
Sie lieben eigentlich Steak, haben das aber im Zuge dieser Untersuchung tatsächlich aufgegeben.
Tatsächlich. Also wenn man mich früher gefragt hätte, was meine Henkers-Mahlzeit wäre, hätte ich gesagt, ein möglichst blutiges Steak. Tatsächlich sind die Bilder, die Videos, die ich auch in dem Kontext gesehen habe, die sind mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und hatte, solange Tiere so behandelt werden, möchte ich sie dann doch nicht essen.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit der Juristin Elisa Hofen. Frau Hofen, müssen wir unser Rechtssystem, obwohl Sie vorhin gesagt haben, Sie finden es grundsätzlich gut, trotzdem auch mal grundsätzlich überarbeiten?
Also ich glaube, grundsätzlich überarbeiten vielleicht nicht, denn tatsächlich läuft vieles wirklich sehr gut. Man muss das Recht immer in Bewegung halten. Man muss immer schauen, was sind die Dinge, die uns als Gesellschaft umtreiben, was sind auch neue Phänomene von Kriminalität und Strafbarkeit, dass wir das abbilden, dass wir unser Recht modern halten. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist das, was wir ja im Prinzip auch heute machen, nämlich darüber reden. Dass wir diese Befunde haben, dass so viele Menschen meinen, wir leben nicht mehr in einem Rechtsstaat, die Justiz ist zu milde, das ist ganz schrecklich. Das ist für eine Demokratie, einen Rechtsstaat gefährlich. Da müssen wir Juristen auch deutlich besser erklären, warum sind denn unsere unsere Urteile so, wie sie sind. Das tut mir bislang nicht gut genug.
Andererseits darf man das Gefühl natürlich auch nicht übergehen. Wenn es da ist, kann man zum einen sagen, da ist vielleicht was dran, weil man kann ja nicht, also sicherlich sind Richterinnen und Richter kluge Menschen, aber vielleicht dann auch nicht immer unfehlbar. Ist ja wie beim Arzt, ne?
Und es hat ja auch nicht nur was mit Klugheit zu tun, denn welche Strafe ist denn jetzt zum Beispiel für eine Vergewaltigung angemessen? 3 Jahre, 5, 10? Das ist ja auch gar nicht irgendwie juristische Expertise zugänglich. Das ist ja auch eine Wertung. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel eine Institution, die ich für sehr sinnvoll halte, das nennt sich Strafzumessungskommission. Da sitzen dann Richter, Staatsanwälte und Bürger zusammen und sprechen darüber, wie sollen denn die Strafen für die verschiedenen Delikte ausgestaltet sein, was sollen Gründe sein, die zu schwereren Strafen führen. Und da wird da wirklich drüber gesprochen. Da wird dieses Thema viel größer gemacht und die Bevölkerung auch eingebunden. Das fände ich auch in Deutschland sehr sinnvoll.
Wo sehen Sie denn trotzdem Mängel? Also es kommt ja hier alles wunderbar weg und wir sprechen darüber, als gäbe es gar kein Problem. Es gibt aber offensichtlich eins. Sie haben vorhin zum Beispiel das Thema angesprochen, Verfahren müssten schneller durchgeführt werden. Was ist da das Problem?
Also das ist auf jeden Fall eine ganz große Baustelle. Das ist aber dann weniger Problem des Rechts als der Anwendung und der Kapazitäten, dass wir zu lange brauchen, um zu verurteilen, dass wir schnell reagieren müssen auf Taten, damit sie überhaupt, damit die Strafe auch wahrgenommen wird, gerade von jüngeren Menschen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Punkt Strafzumessung, die Höhe der Strafen, der ist schon wichtig. Ja, da kann man in vielen Bereichen diskutieren. Also im Bereich der Sexualdelikte, glaube ich, lernen wir immer mehr dazu, wie stark die Folgen für Opfer und Angehörige sind. Und da kann man darüber nachdenken, ob wir an der einen oder anderen Stelle das Strafmaß auch anheben müssen. Ja, das muss in Bewegung und in der Diskussion bleiben.
Schnelle Prozesse, nochmal ein Stichwort. Wie ist es denn mit dem Personal? Also wir hören es jetzt eigentlich an allen Stellen, Kitas, in der Bildung, an den Schulen, in der Bundeswehr. Überall fehlt Personal, Pflege nicht zu vergessen. Leidet auch das Rechtssystem an zu wenig Personal?
Ja, an zu wenig Personal und auch zu wenig gutem Personal. Das sieht man auch an den Eingangsnoten. Früher musste man sehr, sehr gute Noten mitbringen, um in den Richterdienst zu kommen. Das wird vielerorts deutlich abgesenkt. Wir zum Beispiel in Sachsen haben manchen, haben vielleicht nicht in Leipzig, aber in anderen Gerichtsbezirken wirklich Probleme, gute Leute zu finden. Ja, denn heute können sich die jungen Juristen aussuchen, was sie machen wollen. Und die Großkanzlei lockt natürlich mit deutlich mehr Geld zum Beispiel.
Was können Sie dagegen tun, also zum Beispiel als Universitätsprofessorin?
Also ich glaube, wir müssen einfach den Richterdienst und den Dienst auch als Staatsanwalt oder Staatsanwältin attraktiv machen, durch Familienkompatibilität zum Beispiel, aber auch indem wir nochmal deutlich machen, was für eine wichtige Rolle das ist, also welche gesellschaftliche Verantwortung man damit auch übernimmt. Und das ist doch was anderes, ob ich als Wirtschaftsanwalt in der Kanzlei sitze, nichts gegen Wirtschaftsanwälte, oder ob ich tatsächlich im Gerichtssaal über das Schicksal von Menschen entscheide.
Rechtsempfinden, das kann man ja so pauschal nicht sagen. Da gibt es große Unterschiede. Sie haben sich damit beschäftigt in Ihrem Buch. Es heißt Strafsachen. Was, wenn wir uns mal so zum Schluss, vielleicht mal positiv, wenn wir uns jetzt aufregen über zu milde Strafen oder ungerechte Strafen, was kann man da machen? Wie kann man das machen, um sich da ein bisschen Abhilfe zu schaffen?
Ja, vielleicht ist es manchmal auch ganz heilsam, sich aufzuregen. Aber nichtsdestotrotz sollte man das ein bisschen demütig betrachten. Auch schon, ich habe nicht alle Informationen. Mir geht das auch so. Ich lese in Zeitungen über eine bestimmte Strafe und denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich natürlich die Chance, ich lasse mir das Urteil kommen, dann lese ich es und in allermeisten Fällen denke ich danach, okay, es ist in Ordnung. Ja, und das sollte man sich vielleicht auch mal mitnehmen, wenn man sich aufregt, dass da häufig die Sachen viel komplexer und schwieriger sind, als man auf den ersten Blick denkt.
Das nehmen wir so mit. Vielen Dank, Elisa Hof.
Vielen Dank.
In SWR1 Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.